Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist die Folge 8, die Vorweihnachtsfolge. Passend dazu wird uns heute hoffentlich allen ein Licht aufgehen. Aber wir sind hier bei der Druckwelle, wir reden nicht von irgendeinem Licht. Wir zünden gleich die leistungsstärkste UV-Light-Engine für das Digital Light Processing. Was es mit diesem Licht auf sich hat und wozu es genutzt wird, kann uns keiner besser erklären als unser heutiger Gast. Er ist der CTO der Firma, welche die Strahlquelle entwickelt hat. Er ist uns via Internet zugeschaltet aus Guntramsdorf nahe Wien in Österreich. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Christoph Hieger von der InVision Digital Imaging Optics GmbH. Hallo Herr Hieger, stellen Sie sich bitte mal kurz vor.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Christoph Hieger. Ich bin zuständig für die technische Leitung im Unternehmen InVision. Die Technik begleitet mich bereits mein ganzes Leben. Begonnen habe ich als Konstrukteur im Sondermaschinenbau und wechselte nach dem Abschluss von 2 Studien in die Forschung, in die akademische Ausbildung. Das war eine sehr spannende Zeit. Da verbrachte ich viele gute Stunden mit jungen Technikern, mit sehr interessanten Charakteren, war dort als Studiengangsleiter, Stellvertreter für die Ausbildung im Bereich der Mechatronik-Robotik zuständig. Und 2010 ging dann der Weg zurück in die Industrie, wo ich zu einem Automotive-Zulieferer wechselt. Dort war ich für die Produktion und Prozessentwicklung zuständig. 2017 habe ich mir dann zusammen mit meiner Frau einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und wir sind auf Reisen gegangen nach Skandinavien mittels Wohnwagen. Und gegen Ende dieser Reise, wie der Zufall manchmal so möchte, nach 4 Monaten in der Fußgängerzone beim Bananenkaufen, treffen wir in Göteborg einen bekannten beruflichen Wegbegleiter. Dieser Herr war bereits bei der InVision tätig und hat mich dann gefragt, ob ich nach meiner Rückkehr nicht die InVision unterstützen möchte. Und das war so der Anfang meiner Tätigkeit im Unternehmen. Und so kam es, dass ich 2017 dann zur Firma InVision dazugestoßen bin und sie beim Aufbau in der Industrialisierung unterstützt habe.
Okay, verraten Sie uns Ihr Alter?
Mein Alter, 39.
Okay. Bevor wir richtig einsteigen, würde ich Sie bitten, einmal kurz die Grundzüge des Digital Light Processings zu erläutern. Wie funktioniert mittels dieses Verfahrens der Bauteilaufbau?
DLP steht ja für das Digital Light Processing. Bei diesem Verfahren wird an und für sich ein Photopolymer, also ein flüssiger UV-lichtempfindlicher Kunststoff, gezielt mit Bildern belichtet. Anders als wie zu herkömmlichen Technologien, wo diese Flüssigkeiten mit Punkt-zu-Punkt-Belichtung erfolgen kann, wird eben bei der DLP-Technologie ein ganzes Bild in diese Flüssigkeit projiziert. Dieses Bild oder diese Belichtung wird mit Hilfe eines Lichtprojektors durchgeführt oder wie wir gerne dazu sagen, mit einer sogenannten Light Engine. Diese Light Engine sorgt also für ein schichtweises Aushärten von diesen Photopolymer und mit Hilfe einer verfahrbaren Plattform in einem flüssigen Photopolymerbecken kann dann Schicht für Schicht gedruckt werden und so entsteht dann das Objekt bzw. das Produkt.
Das heißt, das Produkt wird Schicht für Schicht aus dem Harzbad rausgezogen.
Genau. Das heißt, das ist ein kontinuierlicher Prozess, wo eben die Schicht für Schicht aus der Flüssigkeit gezogen wird.
Jetzt haben Sie das DLP abgegrenzt zur klassischen Stereolithografie, wo eben Sie sagen, Punkt für Punkt belichtet wird. Dementsprechend ist das DLP wahrscheinlich deutlich schneller, richtig?
Genau, das ist eben der Vorteil. Es gibt 2 wesentliche Punkte. Das eine ist die Qualität und die Auflösung, die mit einem DLP erzielt werden kann. Das ist das eine. Und der zweite große Vorteil ist eben durch dieses Belichten von einem ganzen Bild die Geschwindigkeit.
Die Auflösung ist höher als bei Punkt-zu-Punkt-Belichtung?
Also es gibt unterschiedliche Spiegelelemente mit unterschiedlichen Auflösungen. Sie können auch mit einer Punktauflösung sehr weit nach unten kommen. Mhm. Der große Vorteil liegt halt, durch dieses flächige Belichten und durch das Einschalten der einzelnen Pixel erzielen sie eine sehr gute Qualität, besser als wie mit einer Punkt-zu-Punkt-Belichtung.
Kern der Technologie ist es, Sie haben es gesagt, die Light Engine. Erläutern Sie, und die ist von Ihnen entwickelt, erläutern Sie doch bitte mal den Aufbau einer solchen Light Engine. Woraus besteht sie?
Also der Ursprung des Lichts ist die Lichtquelle. Wenn wir uns auf diese Lichtquelle draufsetzen, das können unterschiedliche Lichtquellen sein. Bei den Photopolymeren sind das LEDs. Wenn wir jetzt den Lichtstrahl einmal von der Quelle aus folgen und uns auf den Lichtstrahl draufsetzen, dann kommen wir zur nächsten Station, das ist der Lichtmischstab. Der sorgt dafür, dass das Licht homogenisiert wird. Wir gehen dann weiter, treffen durch verschiedene...
Entschuldigung, was heißt das, das Licht homogenisiert? Was heißt das?
Dass sie einfach eine Gleichmäßigkeit vom Licht erzielen und die den Strahlwinkel einfangen von der LED. Eine LED strahlt sehr groß ab und über diesen Lichtmessstab wird eingekoppelt. Wir gehen dann den Weg weiter durch einzelne Linsenelemente, einzelne optische Elemente und treffen dann über Prisma auf den DMD.
Das steht für?
Digital Mirror Device ist eben ein Chip mit einzelnen Mikrospiegeln. Treffen auf diese einzelnen Spiegeln, werden dann entsprechend der Spiegelstellung umgelenkt und gehen dann weiter über ein Prisma zur Projektionsoptik, die dazu benutzt wird, um die nötige Auflösung, die nötige Bildgröße zu erzielen und treffen dann auf die Belichtungsebene. Das sind so die einzelnen Stationen vom Lichtweg. Mhm. Das andere, was wir natürlich benötigen, ist Elektronik, um die einzelnen Komponenten ansteuern zu können. Und ganz wichtig ist die Kühlung. Durch die hohen Leistungen in so einer Light Engine werden die einzelnen Elemente auch ganz schön warm. Es gibt da verschiedene Systeme, je nach Leistung, Luftkühlung, aber auch Wasserkühlung, wo wirklich die einzelnen Elemente mit Wasser umspült werden.
Sie haben den Weg des Lichts sehr anschaulich dargestellt. Interessanten Punkt, finde ich, ist das DMD, das Digital Mirror Device. Können Sie kurz erläutern, wie ist dieses DMD aufgebaut? Von wie vielen Spiegeln reden wir da?
Ja, also der DMD ist eigentlich ein Chip mit lauter einzelnen Mikrospiegeln. Also man spricht von Mikrospiegel-Array. So ein Chip, also diese Spiegel, die Spiegelgröße, dass man Gefühl hat, diese Größenordnung sind so circa 5 bis 7 Mikrometer, wo so ein Spiegel groß ist. Je nach Type kannst du von einer Auflösung bis zu 8 Millionen Spiegel geben. Spricht auf vom sogenannten 4K-Chip, wo wirklich 8 Millionen dieser einzelnen Spiegel auf einem Chip sitzen. Und jedes dieser einzelnen Spiegelelemente kann angesteuert werden. Es gibt eine On- und eine Off-Stellung, das heißt zwei Schaltstellungen. Und dieses Spiegel-Array wird dann eben mit Hilfe einer Lichtquelle mit Licht beaufschlagt. Und je nach Stellung des Spiegels kann dann das Licht in zwei Richtungen gelenkt werden, in On oder Off. Und durch die einzelnen Spiegelelemente wird ein Bild abgebildet, das dann in das flüssige Harz projiziert wird.
In der Theorie leuchtet das ein. Ich bin kein Elektrotechniker. Können Sie mir verständlich erklären, wie es möglich ist, dass man 8 Millionen Spiegel zeitgleich einzeln ansteuern kann?
Ja, also dafür ist halt eine eigene Elektronik notwendig, die einen eigenen Postprozessor oben sitzen hat, um dieses Ansteuern der einzelnen Spiegel durchführen zu können. Das heißt, die Elektronik für so einen Spiegel ist sehr aufwendig. Auch die Entwicklungszeit für so einen Spiegel hat mehrere Jahrzehnte gedauert. Grundsätzlich ist es ein MEMS-System.
Entschuldigen Sie ein?
Ein MEMS-System, also mikroelektronisches mechanisches System. Mhm. Und die einzelnen Spiegel werden über Kondensation an und für sich angesteuert. Das heißt, kann man sich vorstellen wie ein Kondensator, wo die Schaltstellung der einzelnen Spiegel beeinflusst wird.
Stellen Sie eigene DMD her? Also Digital Mirror Devices?
Nein, hier gibt es weltweit einen Hersteller. Das ist Texas Instruments, der diesen Spiegel-Chip entwickelt hat. Wir sind Designhauspartner von Texas Instruments und sind in sehr enger Kooperation mit diesen Unternehmen in Dallas. Wir sind sehr früh in die Entwicklung eingebunden. Aber schlussendlich ist für uns der Spiegel ein Zukunftsteil. Wir designen und entwickeln die Optik und Mechanik um diesen Chip, um halt mit der Technologie eine beste Performance zugeschnitten auf Applikation zu erzielen.
Sie haben eine UV-Light-Engine entwickelt. Das heißt, Ihre Strahlquelle ist UV-Licht, wenn ich das richtig verstehe.
Genau.
Welche Lichtquellen können außerdem noch genutzt werden für das Verfahren?
Also grundsätzlich können können verschiedene Quellen genutzt werden. Es ist genauso ein Laser möglich. In der DLP-basierten 3D-Drucktechnik mit diesen Fotopolymeren werden üblicherweise LEDs oder LED-Arrays eingesetzt. Das ist deshalb sehr interessant, weil halt die in einem UV-Wellenbereich erhältlich sind. Man spricht davon 365, 385, 405 Nanometer. Das sind so die üblichen Wellenlängen, mit denen wir konfrontiert sind. Bei Spezialanwendungen gibt es auch Laserdioden, die eingesetzt werden, zum Beispiel 375 Nanometer Nichia-Laserdiode. Der große Unterschied ist auch in den Kosten dargestellt, einfach LED ist wesentlich günstiger und ist zugeschnitten auf diese Wellenlängen eben die beste Option.
So, nun behaupten Sie, die weltweit leistungsstärkste UV-Light-Engine entwickelt zu haben. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Ganz offen, ich war dann so ein bisschen verwundert über die Lichtstärke. Wir reden nämlich von, liebe Hörer festhalten, 60 Watt. Herr Hieger, ganz offen, hätten Sie mich doch gefragt. 60 Watt Birnen hätte ich noch zu Hause gehabt. Was ist so spektakulär an 60 Watt?
Ja, das Beeindruckende, muss man sagen, sind gar nicht so die 60 Watt, sondern vor allem die 12 Watt, die wir in die Belichtungsebene bringen. Das heißt, sprich in das flüssige Fotopolymer. Also herkömmlich bewegt man sich da im Bereich von 5 bis 6 Watt. Das heißt, mit dieser neuen Lichtquelle ist es uns möglich, die Leistung für dieses Belichten zu verdoppeln.
Aber Moment, warum geht so viel der Lichtleistung unterwegs verloren? Warum wird aus den 60 Watt in Anführungszeichen nur noch 12 Watt? Was passiert da unterwegs?
Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen, die Lichtquelle des LED-Array hat verschiedene Abstrahlcharakteristiken und einen sehr großen Winkelbereich. Wie schon angesprochen, der Lichtmessstab, der dieses Homogenisieren übernimmt und durch ein erstes optisches Abbildungssystem, das auf diesen TMT-Chip projiziert werden muss. Das heißt, man kann sich vorstellen, dieser Chip ist ja sehr klein. Man hat jetzt eine Lichtquelle, die strahlt sehr offen und muss jetzt sehr genau auf diesen Chip mit dem Licht treffen.
Genau.
Und um das einzufangen, um diese Winkelbereiche aufzunehmen, schafft man es nicht, das gesamte Licht von der Lichtquelle auf den Chip zu projizieren. Das heißt, da geht schon mal etwas verloren.
Ja.
Es gibt dann noch andere Einflüsse, wie zum Beispiel, der Chip ist eingegossen in ein Abdeckglas. Man muss durch dieses Glas mit dem Licht durchtreten, da hat man gewisse Verluste. Es gibt physikalische und geometrische Verluste, wo man einfach an Grenzen stoßt. Und es gibt Verluste zum Beispiel von Reflexionen und Transmissionsverluste der einzelnen Linse. Das heißt, jedes optische Element muss ich von Luft in das Glaselement. Da habe ich einzelne Verluste und durch die Beschichtung der einzelnen Glaselemente gibt es wieder Verluste. Und insgesamt hat man dann so circa 60%, bewegt man sich in den Bereich von 60% effizient am TMD. Das heißt, da geht schon mal sehr viel verloren. Und dann strahlen wir durch die Projektionsoptik, wo wieder sehr viele Linsenelemente, beschichtete Linsenelemente sitzen, wo man ebenfalls mit Verlusten konfrontiert ist. Und so kommen dann schlussendlich eben 12 Watt bei der Belichtungsebene an.
Okay, aus Ihren 60 ursprünglichen Watt werden 12 Watt. Sie sagen, andere Systeme kommen nur auf 5 Watt etwa. Mhm. Können Sie kurz erläutern, wie es Ihnen gelungen ist, die Ausbeute so zu erhöhen?
Ja, das war eben die Entwicklung jetzt über mehrere Jahre, die wir vorangetrieben haben. Wir haben hier selbst eine Lichtquelle entwickelt. Das heißt, der Ursprung ist einfach die Lichtquelle. Je mehr Licht ich in das System hineinpumpe, umso mehr bekomme ich am Ende in die Belichtungsebene. Das heißt, wir haben diese Lichtquelle selbst entwickelt und dann fertigen lassen. Das heißt, da gibt es verschiedene Kühlkonzepte. Die Leistungen, die da auftreten, brauchen einfach einen anderen Ansatz, wie man so etwas kühlt, wie so etwas beschichtet ist, wie der Aufbau von so einer Lichtquelle funktioniert. Und zum anderen haben wir dann auf diese Lichtquelle wirklich das ganze optische System genau hindesignt, hinentwickelt, simuliert mit den ganzen Verlusten, um eben möglichst eine gute Ausbeute von der Lichtquelle zu erhalten.
Okay, Qualitätsparameter sind außerdem, wenn ich es richtig verstanden habe, die gleichmäßige Ausleuchtung, in Klammern Uniformity habe ich gelesen, und hohe Kontrastwerte. Wie stellen Sie die sicher?
Ja, das beginnt bei uns in der Designphase, also die optische Performance, das ist an und für sich für uns einfach Kernkompetenz, so das dort, wo wir uns sehen. Und hier setzen wir sehr viel Kraft in der Designphase, in Simulationen, in verschiedene Analysemethodiken, um bestmögliche Uniformity zu erreichen. Uniformity, vielleicht einfach erklärt, ist nichts anderes wie eine gleichmäßige Ausleuchtung, auch wieder homogene Ausleuchtung von eben von dieser Belichtung. Bedeutet jetzt im 3D-Druck, wenn ich ein Bild in dieses Harz projiziere, dass in den Eckbereichen genauso viel Licht ist wie in der Mitte von diesem Bild.
Verstehe.
Das ist für uns die Uniformity. Und hier zum Beispiel, nur mal, dass man es greifen kann, wenn man diesen Lichtmessstab, wo wir das Licht einkoppeln, wenn wir da im Hundertstelbereich Änderungen in der Dimension vornehmen, dann geht das wirklich direkt in diese Uniformität ein. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von Präzisionteilen, Verpassungen der einzelnen Linsen, dass die wirklich exakt sitzen, dass der Radius genau richtig geschliffen worden ist. Und geringste Abweichungen sorgen eben hier für schlechte Uniformity-Werte. Und hier haben wir den extremen Fokus drauf gelegt. Zum anderen haben wir noch begleitet bei dieser Entwicklung die Prüfung von unseren Geräten, beziehungsweise wie unsere Produkte hergestellt werden. Es ist eigens dafür Messtechnik entwickelt worden, um eben dann die einzelnen optischen Elemente auch bestmöglich justieren zu können. Das heißt, man spricht davon aktiven Alignment, die optischen Elemente aktiv zueinander einzustellen, um eben eine gute Uniformität und einen guten Kontrast zu erreichen.
Die Spiegel müssen, das habe ich gelesen, je nach Strahlquelle unterschiedlich beschichtet werden. Warum ist das so?
Ja, das ist eben wieder abhängig von der Wellenlänge. Unterschiedliche Wellenlängen erfordern unterschiedliche Beschichtung. Diese Beschichtung von diesen DLP-Chips, nur dass das keine Unklarheit ist, findet nicht bei uns statt, sondern wir beschichten entsprechend von dieser Wellenlänge dann die einzelnen Linsenelemente. Und je nach Beschichtung gibt es halt unterschiedliche Transmissionen und unterschiedliche Reflexionen. Das ist das, was man beeinflussen kann bei diesen optischen Elementen. Und man kann halt durch diese Beschichtung dann zum Beispiel die Fresnel-Verluste, das sind diese Verluste, was ich angesprochen habe, wenn man jetzt von Luft in Glas eindringt und von Glas wieder in Luft, also zwischen den Übergängen, diese Verluste maßgeblich beeinflussen.
Gut, damit haben wir jetzt erklärt, wie so eine Light Engine aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Wie groß ist denn eigentlich so ein gesamtes Paket?
Mit gesamten Paket meinen Sie jetzt die Light Engine?
Die Light Engine, genau.
Kann man sich, ich würde jetzt sagen, von der Größenordnung kann man sich vorstellen wie ein Laptop von der Grundfläche und in der Höhe so 30 Zentimeter. Ist jetzt wirklich bei dieser High-Performance-Light-Engine, die jetzt eher größeren Aufbau besitzt, eben weil wir spezielle Kühlung benötigen und sehr große optische Elemente in dieser Light-Engine haben, um eben diese High-Performance zu erreichen. Das geht runter zu würfelförmigen Systemen mit einer Abmessung von 14x14, je nach Anwendung.
Okay. Je nach Anwendung, gutes Stichwort. Wer nutzt Ihre Light Engines und wer ist Zielgruppe der weltstärksten Light Engine?
Ja, wir sind sehr global unterwegs. Wir sind zwar wir verstecken uns ein bisschen im kleinen Österreich, aber unsere Kunden befinden sich im Silicon Valley, angefangen bis nach Asien. Die Applikationen sind wirklich sehr breit gestreut. Also unsere Light Engines werden eingesetzt, um zum einen Schulsohlen zum Drucken und zum anderen werden sie eingesetzt, um für die NASA spezielle Bauteile zu drucken. Mhm. Das heißt, das ist wirklich sehr breit gefächert. Die High-Performance Light Engine ist vor allem für jene interessant, die Harze einsetzen, die eine hohe Leistung benötigen. Das heißt, mit dieser hohen Leistung ist einfach möglich, neue Stoffe zu drucken, neue Harze zu drucken. Eine Anwendung ist zum Beispiel eine Orthese zu drucken, also eine orthopädische Prothese. Das gibt es mittlerweile schon über verschiedene Thermoforming-Prozesse, wo solche Prothesen hergestellt werden. Das dauert aber im Normalfall mehrere Wochen. Und hier gibt es halt jetzt schon Bestrebungen, wo man in das Spital fährt, wo es einen Scanner gibt, wo jetzt die Fehlstellung eingescannt wird, zum Beispiel die Wirbelsäule, ist dann ein 3D-Modell dazu gibt und dann wird parallel der Druck gestartet und die Orthese gedruckt. Und mit dieser hohen Intensität ist es halt möglich, so eine Orthese unter 24 Stunden zu drucken. Okay. Das ist halt wirklich eine tolle Sache, wenn man sich vorstellt, man geht ins Spital und eine gebrochene Hand oder eine Fehlstellung wird eingescannt und nimmt dann den Gips oder die Orthese eben schon mit nach Hause, ist keine Schmerzen mehr. Also hier ist die Leistung einfach dazu notwendig, um die Geschwindigkeit des Drucks maßgeblich zu beeinflussen und eben die Druckzeit nach unten zu drücken.
Okay. Sie stellen die Drucker aber nicht selbst her.
Die Drucker selbst stellen wir nicht her. Nein, wir liefern die Light Engine. Unsere Kunden sind halt dann die Druckerhersteller, die dann unsere Light Engine einbauen.
Können und wollen Sie da Namen nennen?
Möchte jetzt an der Stelle nicht. Ich denke, wir haben da sehr intensive Partnerschaften miteinander. Okay. Es gibt auch in Wien namhafte Druckerhersteller im Keramikbereich, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Ich denke, dann kann man die Namen gut greifen.
Der aufmerksame Hörer der Druckwelle wird jetzt wissen, wovon wir sprechen, denn die letzte Folge habe ich zusammen gemacht mit dem Herrn Homer, dem Chef von Litos, dem Unternehmen, genau, von dem Sie gerade sprechen. Gut, zurück zur Light Engine. Sie versprechen eine einfachste Handhabung. Was bedeutet das?
Ja, der Druckbereich jetzt in der DLP-Technologie ist eine sehr, sehr junge Industrie und wir haben halt viel Erfahrung hier zusammen mit unseren Kunden gesammelt, wo halt dann im Feld, im Einsatz der Light Engine halt verschiedene Schwierigkeiten auftreten und da haben wir versucht, uns eben weiterzuentwickeln. Und das ist eben diese einfachste Handhabung, dass wir unsere Systeme, unsere Geräte modular aufbauen. Modular bedeutet für uns, wir können einzelne Komponenten der Light Engine tauschen. Es gibt einfach Komponenten, die Verbrauchsmaterial sind, Verbrauchsbestandteile sind. Ja, Herr Asches, Sie können sich sicher vorstellen, jetzt zu Hause LED-Lampe, irgendwann wird es dunkler und dunkler.
Ja.
Das heißt, irgendwann ist das Ende erreicht von der LED. So ist es auch bei der Light Engine. Das heißt, die Quelle muss einfach einmal getauscht werden. Und hier gibt es halt Bestrebungen bei uns oder bei dieser High-Performance Light Engine, wo sie immer Module haben, dass sie einfach über einen Einschub einfach ein- und ausschieben können. Also ist das Wechseln dieser Quelle halt sehr einfach möglich.
Wie oft ist sowas nötig?
So eine Lichtquelle, also ist sehr stark abhängig, wie sie diese Lichtquelle betreiben, mit welcher Leistung. Wenn wir jetzt wirklich auf die maximale Leistung gehen, so wie es jetzt hier der Fall ist, dann garantieren wir hier einen Bereich von 10.000 Stunden, wo dann gewechselt werden muss.
Verraten Sie uns etwas zum Marktumfeld. Wer sind Ihre Wettbewerber?
Ja, wir haben Mitbewerber im asiatischen Bereich, eher im Low-Level-Bereich. Das sind Mitbewerber, die kommen aus dem Multimedia-Bereich, das heißt klassische Beamer-Projektoren-Hersteller. Wir haben auch Mitbewerber im High-End-Bereich, ein, zwei in Europa. In diesem Feld bewegen wir uns.
Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. In welchem Bereich? Im
High-End-Bereich? Im High-End-Bereich.
High-End, also Entschuldigung.
Mit hoher Performance, die eben auch wie wir sehr maßgeschneiderte Lösungen anbieten und hier eben vor allem auf die Performance und auf die optische Leistung abzielen.
Okay, verraten Sie noch ein paar Sachen zum Unternehmen. Wie groß ist Envision? Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen?
Also wir haben momentan 75 Mitarbeiter. Wir haben in Guntramsdorf am Standort selber eine Produktion. Das sehen wir als extremen Vorteil. Das heißt, wir sind einer von zwei eigentlich in Österreich, die noch auch Optik fertigen können. Das heißt, wir können unsere optischen Elemente selbst herstellen. Wir können schleifen und polieren von Linsen. Mhm. Wir können die Linsen auch bei uns selbst im Haus beschichten. Das heißt, die Fertigung von solchen Light Engines können wir eigentlich zu 100% bei uns im Haus durchführen. Wobei wir uns nur auf Prototypen beschränken. Das hat einfach den Vorteil, dass wir schnelle Rückkopplung in die Entwicklung haben und wenn es dann in höhere Stückzahlen gehen, dann beginnen wir einfach auszulagern, können aber eben hier immer wieder auch mit der Fertigung zusammen neue Entwicklungen durchführen, um so eben das Produkt zu verbessern.
Okay, prima. Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Da bitte ich Sie um eine Einschätzung. Sie haben das DLP-Verfahren jetzt in aller Ausführlichkeit erklärt. Welche Rolle wird dieses Verfahren im Kunststoff-3D-Druck künftig spielen?
Ich denke, wenn wir von industriellen 3D-Druck sprechen, dann wird die DLP-Technologie sicher hier an wesentlichen Baustellen dazu liefern. Wir haben angesprochen, die hohe Qualität und vor allem diese Geschwindigkeit von der Technologie durch dieses Belichten von ganzen Bildern, kann man halt extreme Geschwindigkeiten erzielen und das ist ein wesentlicher Beitrag, damit wir von industriellen 3D-Druck sprechen können.
Ja, vielleicht Aufbauraten, Oberflächenqualitäten abgrenzen zum FDM, zum Material Jetting.
Ja, also wenn wir es jetzt von der Qualitätsseite sehen, wenn wir es jetzt vergleichen mit dem klassischen FDM in Filamentdruck, dann haben wir halt hier den klaren Vorteil, dass das wirklich ein kontinuierlicher Prozess ist. Wir ziehen von den einzelnen Schichten, das heißt der Schichtaufbau untereinander ist wesentlich besser in der Verbindung. Das heißt, es gibt hier nicht diese einzelnen Schichten, die voneinander getrennt gedruckt werden, sondern es ist ein Guss. Und dieser eine Guss sorgt halt einfach für wesentlich bessere Qualität von dem Produkt. Und zum anderen eben Geschwindigkeiten sprechen wir von zweifachen, dreifachen, vierfachen Bereich gegenüber von einem klassischen SLS-Druck. Und konkret jetzt nochmal auf diese High-Performance-LED, wo wir jetzt das Beispiel mit den Orthesen besprochen haben. Hier haben wir es geschafft, mit den 12 Watt in der Bildebene die Druckgeschwindigkeit zu herkömmlichen Prozessen zu verdoppeln.
Trauen Sie sich eine Einschätzung zu? Ich weiß, das ist schwierig, aber ich hätte gerne eine Hausnummer. Was kostet ein industrietauglicher NDLP-Drucker im Vergleich zu industrietauglichen SLS, also selektiven Lasersintern-Maschine und zu einer industrietauglichen FDM, sprich Schmelzschicht-Druckmaschine?
Oh, wirklich eine sehr schwierige Frage, weil es gibt auch im DLP-Bereich Desktop-Lösungen, die Sie, ich sage jetzt im Bereich von 5.000 bis 10.000 Euro rauf auf 20.000 Euro für den Drucker abspielen. Und es geht halt auch wirklich auf diese High-Performance-industriellen Drucker, wo wir dann von 100.000, 200.000 Euro sprechen. Okay. Das heißt, es ist sehr breit gefächert. Zum SLS-Druck oder zum FDM-Druck, vielleicht zum Filamentdruck noch der bessere Vergleich. Da ist die Drucktechnologie doch jetzt wesentlich günstiger aufgebaut. Das muss man schon, so ehrlich muss man auf jeden Fall sein. Der Chip an sich jetzt von der DLP-Technologie ist einfach nicht kostengünstig. Der hat seinen Preis. Aber umgelegt eben auf die Geschwindigkeit ist es immer ein Abwägen zu der Wirtschaftlichkeit dann von der Applikation. Wenn die Geschwindigkeit notwendig ist, wenn ich diese Qualität brauche, dann bin ich immer überzeugt, dass die DLP-Technologie die richtige ist.
Okay, aber für den Privatbereich, für die Maker-Szene ist die DLP-Technologie also noch in unerreichbarer Ferne.
Es gibt hier Low-Cost-Lösungen, gibt auch die eine oder andere Anwendung. Ich nehme jetzt den Zahnarzt, wo man jetzt diese Desktop-Lösungen wirklich in großen Stückzahlen bereits ausliefert. Da wird auch sehr oft DLP-Technologie eingesetzt, weil einfach für die Harze und die auch wieder unter den Qualitätsanspruch das eine sehr interessante Lösung ist. Da macht DLP durchaus Sinn. Für die klassische Maker-Szene würde ich es jetzt nicht sehen.
Okay. Prima, liebe Hörer. Ich hoffe, wir sind alle etwas heller. Herr Hieger, Ihnen danke ich herzlich für das sehr interessante Gespräch, für die vielen Informationen. Das war sie, die Folge 8. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie kostenlos mal reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben, schöne Feiertage, bleiben Sie gesund und tschüss.